Hey ihr Lieben, da sind wir wieder zu einem neuen Beitrag von Jesus to go. In der vergangenen Woche hatten wir hier in unserer Region eine ökumenische Bibelwoche. Das ist eine Woche, die einmal im Jahr stattfindet und da treffen sich Leute aus den verschiedensten Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirche und machen sich Gedanken um spezielle Teile der Bibel, gemeinsam. Das ist ganz schön, dabei mal auszutauschen, was aus den ganz verschiedenen Denkrichtungen und Ecken zusammenkommt. Und in dieser Woche war das Thema das Hohelied. Schon mal gehört? Ich hatte mal so ein bisschen rumgefragt und es stellte sich raus, das Hohelied, also ein Buch der Bibel, wurde von den wenigsten gelesen. Wenn überhaupt, dann ganz selten im Vergleich zu allen anderen Büchern der Bibel. Und das ist wirklich spannend, denn da geht's um Liebe. Das zentrale Thema dieses Buches ist Liebe. Das Besondere an diesem Buch ist, Gott kommt darin nicht einmal wörtlich erwähnt vor, sondern es geht um die Liebe zwischen zwei Menschen. Die wird beschrieben. Aber von Anfang an, oder zumindest ziemlich früh, wurden diese Aussagen für die Liebe zwischen Menschen, diese Bilder, die da gebraucht werden, diese Erzählungen, auch übertragen auf die Beziehung Gott und Mensch. Und nun meint ja zumindest der Apostel Paulus in seinem Korintherbrief, dass es überhaupt nur drei Dinge gibt, die am Ende bleiben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und er sagt, die Liebe ist das Allergrößte von denen. Wenn wir das wirklich glauben würden, dann müsste man ja meinen, wir würden all das, was mit Liebe zu tun hat, uns nur so aus der Bibel rausreißen und uns ständig damit beschäftigen, damit wir wenigstens dieses eine wichtigste Ding richtig verstanden haben und umsetzen können in unserem Leben. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Und wie ich zugeben muss, bei mir selber auch kaum. Ich lese euch mal einen winzigen Abschnitt aus diesem Hohelied vor, damit ihr mal einen Eindruck habt, was da so abgeht. Also, des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Hab ich ihn gesehen, den meine Seele liebt. Kaum war ich an ihm vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ich ließ ihn nicht mehr los, bis ich ins Haus meiner Mutter ihn brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Bei den Gazellen und Hirschkühen auf dem Feld beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Zumindest diesen letzten Satzteil kennt vielleicht der eine oder andere aus einem Lied von den Pudis, meine ich. Aber so geht es da die ganze Zeit. Zwei Liebende beschreiben sich gegenseitig mit Bildern und kurzer Erzählungen wie diese dazwischen, was die Liebe in den Einzelnen bewirkt. Welche Leidenschaft dabei rüberkommt. Dieses Hohelied genannte Buch der Bibel, das will uns daran erinnern, was Liebe eigentlich ist. Eigentlich könnte man ja sagen, ist das gar nicht nötig, uns daran zu erinnern, was Liebe ist. Wissen wir das denn nicht? Haben wir nicht selber schon mal Liebe gespürt? Es liegt doch in uns drin, zu wissen, was Liebe ist. Aber vielleicht hatte Gott schon so eine Ahnung. Vielleicht hat er sich schon gedacht, dass wir das schaffen werden, selbst die einfachste und stärkste Kraft des Universums umzudefinieren. Sodass von dieser Urkraft, von diesem Wesen Gottes, wie der Johannesbrief das beschreibt, von dieser Flamme des Herrn, wie das Hohelied die Liebe beschreibt, die so stark und unausweichlich ist wie der Tod, wie der Hohelied, so stark in ihrer Leidenschaft wie die Totenwelt, sodass von dieser Liebe am Ende in unserer Definition, vor allem in christlichen Kreisen, die ich so kenne, nur noch eine nette, wohlwollende innere Haltung gegenüber jemand anderem übrig bleibt, die um Himmels Willen nichts mit Gefühlen zu tun hat. Vielleicht, weil uns Gefühle zu unberechenbar und unplanbar sind. Und weil wir doch eigentlich viel lieber einen berechenbaren, planbaren, gezähmten Gott hätten, oder? Und genau solche Gemeindeglieder und Gottesdienste. Wir wollen nicht gestört werden in unseren ordentlichen Abläufen, in unserer ordentlichen Lebensplanung und in unserer gut zusammengestellten Vorstellung von Gott. Das fühlt sich doch irgendwie sicherer an, oder? Und vielleicht wusste Gott schon, dass wir uns dann wohl manchmal wundern werden, wenn Menschen zu uns kommen, privat oder in unsere Gemeinden, und die sich total nett behandelt fühlen, aber nicht geliebt. Vielleicht wusste Gott schon, dass wir uns wundern würden, wo diese Kraft, von der Jesus und Paulus offenbar überzeugt waren, dass sie in der Liebe steckt, denn eigentlich so in unserem Leben ist. Vielleicht wusste Gott schon, dass wir uns fragen würden, warum scheinen wir noch immer Gebote und Gesetze zu brauchen, um liebevoll miteinander umzugehen, wenn die doch eigentlich völlig überflüssig sein müssten, wenn die Liebe in unseren Herzen regiert und überfließt in unseren Beziehungen zu anderen. Vielleicht ist das hohe Lied deshalb in der Bibel. Menschen zu allen Zeiten haben sich gefragt, wieso da ein Buch drin ist, was in der Hauptsache eigentlich nur in tollen Bildern über die Liebe zwischen Menschen spricht und Gott mit keinem Wort erwähnt. Vielleicht ist es da drin, um uns immer wieder nach unseren Umdeutungsversuchen daran zu erinnern, was und wie Liebe eigentlich ist. Dass das eine Kraft ist, die so stark ist und so unausweichlich wie der Tod. Die sich von keiner Flut auslöschen lässt. Erinnert euch an den kurzen Ausschnitt, den ich vorhin vorgelesen habe, oder spult zurück. Liebe ist das, nicht ein Gebot, ein Pflichtgefühl oder eine logische Abwägung. Liebe ist es, die dich mitten in der Nacht aufstehen lässt, um deinen Geliebten zu suchen, die dich halb bekleidet durch die Stadt irren lässt. Während der Verstand dir sagen würde, hey Mädel, schlaf dich doch erstmal aus und ruf ihn morgen früh einfach an. Das kann die Liebe nicht. Die wird verrückt bei dem Warten. Liebe ist es, die Jesus ausgerechnet am Sabbat, dem heiligen Tag der Juden, jemanden heilen lässt, obwohl er ganz genau weiß, dass es nur Ärger und Stress bedeutet. Wo der Verstand sagen würde, Junge, der war jetzt so lange krank, da kannst du auch bis morgen warten, um den zu heilen. Da sind alle glücklich und es gibt keinen Stress. Die Liebe konnte das nicht. Liebe ist es, die Jesus vor 2000 Jahren und auch heute so nah wie nur irgend möglich zu uns kommen lässt, unser Leben mit Leiden, mit Leben, mit Freuen, mit Sterben lässt. Liebe ist es, die ihn unseren Blicken aussetzt, mitten in seinen schwersten Stunden des Lebens und unserer Kritik. Wo der Verstand sagen würde, Herr Jesus, Mann, du bist allmächtig. Da hätte es ja wohl irgendeine andere Möglichkeit gegeben, dieses Problem zu lösen. Liebe ist es, die Paulus unermüdlich sein Leben einsetzen lässt. Der wird dafür sogar gesteinigt und ständig verfolgt, um seine Leute aus einem gesetzlichen Gefängnis herauszuholen. Wo der Verstand sagen würde, Paulus, bitte, du hast es ihnen einmal gesagt. Wenn sie es nicht hören wollen, dann ist gut. Was kümmert's dich? Die Liebe kümmert es aber. Liebe ist es, die Jesus mit jedem Einzelnen, den er heilt oder überhaupt mit dem er zu tun hat, sprechen lässt. Einzeln, bis zu seiner eigenen Erschöpfung, wo der Verstand sagen würde, Mann Jesus, geh doch einfach an dieser Stadt vorbei und sag, seid alle gesund. Da schaffst du viel mehr an einem Tag. Das wäre effektiver. Aber Liebe ist nicht effektiv. Liebe ist nicht logisch und Liebe sucht nicht den einfachsten Weg. Das Wort im Hebräischen, was an den meisten Stellen für Liebe benutzt wird, lautet Ahava. Das wird auch hier im Hohenlied verwendet. Und es hat im Hebräischen das gleiche Bedeutungsspektrum wie unser deutsches Wort Liebe. Da steckt Gottesliebe drin, Liebe zwischen Menschen, Liebe zu deinem Land. Das kann alles bedeuten, genau wie im Deutschen. Liebe ist Liebe. In verschiedene Liebesarten zu unterteilen, das machen nur die griechischen Philosophen. Aber die jüdisch-hebräisch geprägten Schreiber der Bibel sind natürlich keine griechischen Philosophen. Und genauso wenig, wie sie beim Wort für Gott gedacht haben, na gut, die griechische Philosophie kennt verschiedene Götter. Also wenn wir jetzt unsere Bibel ins Griechische übersetzen, dann nehmen wir immer dann, wenn Gott tötet, das Wort Hades für Gott. Und immer dann, wenn Gott liebt, nehmen wir das Wort Aphrodite für Gott. Haben sie nicht gemacht. Die hatten einen Begriff für Gott. Dann haben sie sich aus dem Griechischen einen Begriff für Gott genommen, ohne die Philosophie dahinter zu übernehmen. Genauso machen sie es mit Liebe. Sie haben einen Begriff, der alle Aspekte von Liebe umfasst. Und dann nehmen sie sich einen Begriff aus dem Griechischen für Liebe, Agape, ohne die griechische Philosophie dahinter zu übernehmen. Warum auch? Und so findet sich natürlich auch in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, im Hohenlied für das Wort Liebe, für diese sinnliche, leidenschaftliche Liebe, die da beschrieben wird, das Wort, ne? Agape. Das gleiche Wort, was Paulus auch später in seinem Korintherbrief in seinem Hohenlied der Liebe verwendet. Das gleiche Wort, das wir in christlichen Kreisen so gerne umdeuten in eine Haltung, die nichts mit Gefühlen zu tun hat. Agape. Sinnliche und vor Leidenschaft prickelnde Liebe. Hier im Hohenlied. Und das, was da im Hohenlied beschrieben wird, hat man auch schon sehr früh dann auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch bezogen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und ich würde das gerne mal für dich ein bisschen spürbar machen, indem ich ein paar Abschnitte, ein paar Sätze aus diesem Hohelied vorlese, damit für dein Herz ein Stück mehr begreifbar wird, auf welche Weise Gott dich liebt. Denn wenn du vielleicht so geprägt aufgewachsen bist wie ich, dann hast du auch geglaubt, Gott liebt dich mit einer inneren freundlichen Haltung, aber er empfindet nichts für dich. Dieses Hohelied spricht eine ganz andere Sprache. Und es wird Zeit, dass wir diese Kraft, die in dieser Liebe drinsteckt, mal freilassen. Laut Paulus ist diese Liebe schon in unsere Herzen ausgegossen, aber wir sperren sie ganz oft weg, aus Angst vor den Folgen, die es haben könnte, wenn wir sie freilassen. Denn da könnten Dinge durcheinander kommen. Da kommen Dinge durcheinander, die wir so wohl geordnet haben. Aber die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, sind nichts im Vergleich dazu, was wir verpassen, wenn wir diese Kraft, diese unbändige Kraft der Liebe nicht nutzen. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme können sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses für die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Nächste Stelle. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen und Mädchen ohne Zahl. Eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die Einzige ihrer Mutter, sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Nächste Stelle. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Ich bin krank vor Liebe. Agape. Mein Geliebter streckte die Hand durch die Luke, da bebte mein Herz ihm entgegen. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Du bist schön. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Lass die Leidenschaft dieser Liebe dich ergreifen und liebe selber leidenschaftlich. Bonhoeffer hatte, als er im Gefängnis saß, ja einige Briefe geschrieben an seinen Freund. Und im Mai 1944 hat er ihm was geschrieben zum Hohelied. Und da schrieb er: In der Bibel steht ja das Hohelied. Und es ist wirklich keine heißere, sinnlichere, glühendere Liebe denkbar als die, von der dort gesprochen wird. Und es ist wirklich gut, dass das in der Bibel steht. All jenen gegenüber, die das Christliche in der Temperierung, also in der Dämpfung der Leidenschaften sehen. Bonhoeffer sagt: Gott sei Dank, dass da diese leidenschaftliche Liebe beschrieben wird. Weil er das schon kennt, dass es gerade unter den Christen irgendwie Leute gibt, die meinen, also so richtig christlich ist man dann, wenn man nicht mehr so leidenschaftlich ist. Wenn man gut überlegt und aus einer inneren Haltung heraus handelt. Gott sei Dank ist das nicht so. Da stimme ich Bonhoeffer vollkommen zu. Nun habe ich schon mit vielen Menschen auch über die Frage gesprochen, was bedeutet das eigentlich, seinen Mitmenschen zu lieben? Und wenn ich jetzt sage, da ist eine leidenschaftliche Liebe gewünscht, die was mit Gefühl zu tun hat und nicht nur mit einer Haltung, dann höre ich viele, die mir sagen, aber so kann ich doch nicht alle Menschen lieben. So fühle ich einfach nicht für alle möglichen Menschen. Und das ist völlig okay so. Kein Grund, die Liebe deswegen umzudefinieren, damit ich es doch kann. Wir hatten das in einem anderen Video schon mal. Dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott mit ganzem Herzen und so weiter. Das steht eben nicht im Imperativ in der Bibel. Da steht eben nicht Liebe. Da steht auch nicht, du sollst lieben. Was tatsächlich im Hebräischen oder im Griechischen steht, ist ein Futur. Da steht, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat eine imperativische Komponente, ne? Du wirst dein Zimmer aufräumen. Aber da steckt noch viel mehr drin. Das ist eine Weisung, ein Ausblick auf ein Ziel deines Weges. Da wollen wir hin, miteinander. Und der Vorteil dieser Geschichte ist, wenn du Liebe als eine Haltung betrachtest, dann kannst du dich abends auf dein Bett setzen und dir deine 10 oder 12 oder wie viele Lieblingsgebote du auch immer hast, überlegen und sagen, habe ich geschafft, habe ich geschafft, habe ich geschafft. Ich habe mich an meine Gebote gehalten, von denen ich glaube, dass sie Gottes Willen widerspiegeln. Ich habe das geschafft, der oder die nicht. So. Wenn du jetzt aber Liebe das sein lässt, was sie ist und was im Hohelied beschrieben ist, dann wirst du dich abends auf dein Bett setzen und feststellen, an diesem höchsten Gut, meinen Mitmenschen zu lieben, an dem, was wirklich zählt, bin ich heute wieder x-mal gescheitert. Und das Coole ist jetzt, das ist gar nicht schlimm, daran gescheitert zu sein. Wir leben aus der Gnade Gottes. Und auch für ihn ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist genauso wenig schlimm wie der Umstand, dass mein Kind noch keine Integralrechnung kann, weil es gerade 5 Jahre alt ist. Es ist auf dem Weg. Ich kann meinem Kind sagen, du wirst mal Integralrechnung können. Und ich werde dir dabei helfen. Aber ich bin nicht jeden Tag unglücklich über mein Kind, weil es noch keine Integralrechnung kann. Aber ich kann mich abends hinsetzen, wenn ich Liebe das sein lasse, was sie ist, und feststellen, am höchsten und wichtigsten Gebot der Weisung bin ich gescheitert. Was habe ich dann noch für ein Recht, irgendjemand anderen zu beurteilen oder zu verurteilen, weil er irgendwas nicht geschafft hat in seinem Leben, weil er sich an irgendein Gebot nicht gehalten hat? Und die Antwort ist natürlich gar keine. Wenn ich schon am wichtigsten und höchsten scheitere, jeden Tag, was soll ich dann noch einen Splitter im Auge meines Bruders suchen? Und die Demut, die dabei automatisch entsteht, allein schon, wenn wir Liebe nur das sein lassen, was sie ist, und sie nicht umdefinieren, damit wir es doch erfüllen können. Was dabei entsteht, ist Demut. und die hilft uns, in Liebe und Verständnis miteinander umzugehen, statt uns zu verurteilen oder zu beurteilen. Noch ein anderer Gedanke. Wir haben in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserem Land gerade viele Diskussionen über die Frage, wer wen lieben darf und wer nicht. Und jetzt mal die Frage, was glaubst du wohl? Wenn diese leidenschaftliche, sinnliche Liebe, die hier im Hohelied beschrieben wird, dort als eine Flamme des Herrn bezeichnet wird, die so stark ist wie der Tod und deren Leidenschaft so unüberwindlich wie das Totenreich und die sich von keiner Flut auslöschen lässt. Was meinst du, wie sinnvoll das ist, Menschen zu verbieten, sich zu lieben? Was meinst du, wie sehr im Sinne Gottes das ist, Menschen vorzuschreiben, wen sie lieben dürfen und wen nicht? Und noch ein letzter Gedanke. Ein entscheidendes Merkmal der Liebe ist, dass der oder diejenige, die ich liebe, nicht austauschbar ist. Weil ich keine Funktion dieser Person liebe, sondern diese Person als Ganzes, mit ihren Schwächen, ihren Stärken und ihren Besonderheiten. Genau diese Person. Und auch wenn ich viele andere Personen liebe, in der damaligen Zeit war das vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen mit der Polygamie Salomos, wenn da steht 60 Nebenfrauen und was weiß ich wie viele andere Frauen. Aber eine ist meine Taube, meine Vollkommene. Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich mich von Gott geliebt fühlen konnte. Und dann nochmal lange Zeit, bis ich mich von Gott geliebt fühlen konnte, während ich unter anderen Christen war. Weil ich immer dachte, Mann, die ist doch eine viel bessere Pastorin als ich, die hier mit mir zusammen ist. Der ist ein viel besserer Familienvater. Der ist ein viel besserer Ehemann. Die ein viel besserer Freund. Inwiefern sollte ich denn jetzt hier von Gott besonders geliebt sein, in dieser Gruppe von Menschen? Und ich habe erst in den letzten Jahren mit dem Herzen verstanden, wie das funktionieren kann. Dass Gott zu mir sagt, ich liebe nicht den Ehemann Marco. Wenn er seine Sache gut macht, dann liebe ich ihn mehr. Und wenn er sie schlecht macht, liebe ich ihn weniger. Nicht den Pastor, nicht den Programmierer. Ich liebe dich. Ja, ich liebe deine Macken. Ich liebe deine Besonderheiten. Ich liebe genau dich. Und du bist unersetzlich, unaustauschbar. Klar kann ich mir einen anderen Pastor holen. Aber der ist nicht du. Und das Coole daran ist, das Gleiche kann er zu meinem Nachbarn sagen. Und mir geht dadurch überhaupt nichts verloren. Das, was uns oft Schwierigkeiten macht, gerade in der Eifersucht, ist ja, dass wir unsere Funktionalität mit anderen vergleichen. Wir sagen, vielleicht sieht der cooler aus. Vielleicht ist der ein besserer Ehemann. Vielleicht hat der ein besseres Auto. Vielleicht verdient der mehr. Vielleicht ist der unterhaltsamer. Aber der Punkt bei Liebe ist eben, ich liebe nicht dein Auto, nicht deine Unterhaltsamkeit. Ich liebe dich. Und niemand anderes kann besser du sein als du selbst. Egal, was der alles hat und kann. Und jetzt, wo mein Herz das verstanden hat, kann ich das fühlen. Inmitten einer Gruppe von Menschen, die ich aus den verschiedensten Gründen, in den verschiedensten Funktionalitäten für besser halte als mich selbst, zu fühlen, aber ich bin ganz besonders geliebt und wahrgenommen. Genauso wie mein Nachbar. Ich gehe nicht in der Masse unter. Und das ist cool. Das fühlt sich richtig cool an. Zu merken, ich bedeute Gott gefühlsmäßig etwas. Ich nicht meine Leistung. Und wer den Film Die Hütte gesehen hat, der kennt vielleicht diese Aussage der Person, die dort als Gott dargestellt wird, die zu dem Hauptdarsteller sagt, dich habe ich ganz besonders gern. Und er sagt, sagst du das nicht zu jedem Menschen? Und Gott sagt, ja, aber es stimmt auch für jeden Menschen. Cool, oder? Also, ich möchte dich ermuntern. Lass die Leidenschaft der Liebe raus. Lass diese unbändige Kraft anfangen, dein Leben zu bestimmen. Da werden Sachen durcheinander geraten. Überhaupt keine Frage. Aber wir können es uns nicht leisten, auf diese Kraft zu verzichten. Wir brauchen die mehr denn je.